Özcan, du bist für mich kein Mensch. Du bist für mich ein Hobbit. Ein Hobbit.
Das ist so schlecht.
Ist nicht so gut, ne? Nicht so gut. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge eures absoluten Lieblingspodcasts. Und ich spreche damit von Bratwurst und Baklava. Und ich spreche von dem Mann, der theoretisch mietfrei in meinem Herzen, in meinem Ohr wohnt. Es ist Özcan Kosa. Hallo, kleiner Mann. Wie geht es dir?
1,50 Meter, keine Komplexe. Auch wenn ich hier in meinem Podcast rumtexte, wenn ich mit Basti abends rumflexe, kein Problem. Das ist einfach Geschlechtsverkehr.
In etwa.
Sag mal,
was bei euch in der das war wirklich gut. Also, du bist auf jeden Fall jemand, der früher an der Tischtennisplatte gebeatboxt und geimprovisiert hat und wirklich beeindruckt. Da waren wahrscheinlich die etwas zurückgebliebenen Mädels ziemlich beeindruckt.
Das war gerade Freestyle. Ich habe das gerade richtig aus dem Arsch gezogen.
Du bist der türkische Eminem. Hat sich auch ein bisschen wie aus dem Arsch angehört.
Ja, danke schön, Basti. Ich liebe dich.
Die ganzen dunkelhäutigen Rapper sagen ja immer, dass Eminem Schwarzen. Der Einzige ist. Nein, ich sag das. Ja, ja, doch, darf ich ja. Schwarzen, CDU-Rapper, die sagen alle, dass Eminem trotzdem der King ist, obwohl er weiß ist.
Ja, stimmt, haben sich einige dazu geäußert.
Ist ja, er auch. Also er ist ja wirklich gut, das muss man ihm leider lassen, ne?
Ja, es ist wirklich gut. Wobei ich ja auch, so LL Cool J ist auch ein krasser Rapper. Andere Namen wollte ich gerade nennen, aber die sind alle bei diesem Diddy-Fall involviert.
Da werden einige nicht mehr so richtig hip sein, glaube ich, ne? Also das könnte schwierig sein, wahrscheinlich.
Ja, es sind Hardcore-Vorwürfe im Raum, aber das sind Vorwürfe, deswegen lasst uns lieber nicht drüber reden.
Das
aber
sieht nicht so aus, als wäre es eine Sammlung von 147.000 Dildos zu irgendwas anderem benutzt worden wäre, als Kakao umzurühren. Was absolut recht.
4.000 Gallonen Babyöl.
Ich stelle mir einfach so das Gespräch darüber vor, weißt du, wenn du dann so da sitzt in so einem Verhörraum und dann sagen sie so, wir haben da 4.000 Gallonen Babyöl gefunden. Dann sagst du, ja, aber wieso, also... Damit befeuere ich doch meine Achterbahn im Garten. So, wie soll ich denn sonst Achterbahn fahren? Ich weiß nicht genau, was man da macht als Rapper. Ich glaube, es wird ein schwieriges Gespräch werden. Ich glaube, P. Diddy wird jetzt in den nächsten 2 Jahren kein Album veröffentlichen.
Ich glaube auch nicht. Aber jetzt stell dir mal vor, Digga, du musst dich, das ist wie wenn so ein Typ mit dem LKW voller Kokain erwischt wird und die so, was ist das, der so Eigengebrauch?
Genau. Ja, ich brauch das, ey. Ich brauch das. Wirklich. Es sind 38 Kilo, das ist für mich die Woche, verstehst du? Verstehst du?
Ich musste so lachen, weil ich habe heute irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe, auf irgendwo habe ich eine Nachricht gelesen, dass die eine Razzia gemacht haben. Und auf jeden Fall haben die dort in der Lagerhalle, haben die eigentlich was anderes gesucht, aber dann haben die dort 630.000 unversteuerte E-Zigaretten, so Vapes gefunden, okay? 630.000. Und jetzt sind die da voll im Gange, checken das, auf einmal hält draußen ein kleiner Transporter aus Polen, was hat er drin? Nochmal 30.000. aber Digga, das ist der dümmste Moment, wo du dort einfach kommen kannst. Die haben sich wahrscheinlich gesagt, Alter, du bist da auf frischer Tat drin, waren einfach, keine Ahnung, 30 Bundespolizisten, die den dann auch hops genommen haben. Die Armen,
das macht was nicht.
So Kleinkriminelle.
Ja, die armen Kleinkriminelle.
Nein, so Kleinkriminelle. Ja. Moruk, die so, Moruk, wir verkaufen die, wir machen da richtig Cash, uns erwischt keiner.
Ich habe nie gecheckt, warum zum Beispiel mein iPhone ist immer geklaut werden. Warum man das überhaupt klaut? Weil das lässt sich ja extern, Nee, das lässt sich nicht jailbreaken, gar nichts. Also wenn das, glaube ich, einmal von Apple als geklaut identifiziert ist, dann ist das faktisch komplett im Arsch. Dann kannst du das nicht mehr benutzen.
Wahrscheinlich sind das irgendwelche Spezialisten, Basti. Ja, guck mal, wir kennen uns. Du weißt doch selber, wir haben keine Ahnung vom Computer. Ich bin froh, wenn ich es irgendwie einschalten kann und wieder ausschalten kann. Und dann siehst du ja, was zum Beispiel Hacker machen können.
Das ist kein Witz. Meine Mom hat den Computer jahrelang, also ihren stationären Rechner, dadurch ausgemacht, dass sie einfach die Mehrfachsteckdose ausgemacht hat. Und dann habe ich das irgendwann mal gesehen. Ich habe gesagt, Mama, du machst Windows aus, indem du die Mehrfachsteckdose ausmachst. Ja, ist so einfach, ist der Monitor auch aus. Ich sag so, ja, Und meistens sind die Sachen auch irgendwann für immer aus, wenn du gerade was auf die Festplatte schreibst. Das war noch zu Zeiten, als es keine SSDs gab und so, sondern die, wo sich was drin gedreht hat, ist ja. Das wirklich nicht so gut, wenn man das so macht. Ich habe versucht, dir das zu erklären, es hat nicht gut funktioniert. Es war ihr nicht ganz begrifflich zu machen, sagen wir es mal so.
Ja, ich meine, also wenn so eine neue Technologie, seien wir mal ehrlich, wenn wir würden ja sagen, wir sind schon ein bisschen technologieaffin, aber jetzt sind keine Cracks, aber jetzt auch nicht komplett hängen geblieben. Und wenn wir mit einer neuen Sache konfrontiert werden, sind wir schon manchmal überfordert. Klar, die Kids und die jungen Leute, die sind ja jetzt damit groß geworden, die kennen nichts anderes, die snitchen sich da sofort ein, tak, tak, tak. Und du hast ja auch noch die Menschen um dich herum, die das auch alle checken. Früher, die Schule war ja eigentlich so ein Austausch von Informationen. Der eine hat was Neues gesehen, dann haben alle, hey, wie geht das, du musst da rein, dann machst du das, du aktivierst das, dann funktioniert das so und so. Aber jetzt hast du das ja nicht. Du gehst irgendwo hin, triffst dich mit anderen Comedians oder mit einem Techniker und sagst, hast du schon gehört, es gibt jetzt MySpace. Zu sowas. Kommt schon richtig hängen geblieben.
Ja, es ist der technische Fortschritt ist halt auch so krass, ne? Jetzt hat Ray-Ban eine Brille rausgebracht in Kombination mit Meta, die Fotos und Videos machen kann. Mehr kann die nicht, aber immerhin. Und Nein. Die sieht halt aus wie eine Sonnenbrille. Ja, hast du gar nicht mitgekriegt, ne? Also war jetzt auch bei mir im Optiker, im Schaufenster ist sie. Und natürlich deutschlandbedingt, die wurde schon mal rausgebracht in Deutschland, musste aber sofort wieder zurückgenommen werden, glaube ich, weil sie irgendwelche Datenschutzbedingungen nicht erfüllt hat. Mhm. Und die macht ganz gute Bilder. Also das ist echt okay. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, du willst wirklich, sagen wir mal, du hast ein neugeborenes Baby und das reagiert immer, wenn du dein Handy rausholst und lacht da nicht mehr oder so. Und du willst, das ist jetzt der einzige Anwendungsfaktor, der mir ehrlich gesagt einfällt, warum man so eine Spionagebrille brauchen könnte. Und mit der Brille kann man theoretisch das Kind filmen, ohne dass es merkt, weil da blinkt nur so ein kleiner grüner Punkt an der Brille, wenn du aufnimmst. Aber du darfst es halt unter den Umständen nicht benutzen. Wenn du Leute filmst, musst du dich darüber informieren. Ich glaube, dass aber es ist irgendwie krass, dass das jetzt gibt. Also da ist ein Akku drin, da ist ein Prozessor drin und das ist alles in einer ganz normalen Sonnenbrille. Die sieht jetzt nicht aus wie so eine VR-Brille, weißt du? Das ist jetzt nicht so, dass du dir da so einen Brotkasten an den Kopf schraubst, sondern eine ganz normale Sonnenbrille. Mhm. Eigentlich ganz cool.
Aber, ja.
Aber
ja.
Wo ist der Anwendungsbereich, ne?
Das gibt's bei dir beim Optiker um die Ecke. Hast du gemeint, oder wie?
Das steht, kannst du googeln. Ray-Ban hat hier vor ein paar Wochen rausgebracht, zusammen mit der Facebook-Firma Meta. Mark Zuckerberg.
Und wohin muss man gehen, bevor man zum Optiker geht?
Zum Augenarzt?
Ja. Warst du dort?
Ich war letztens da, ja, es war super. Es war ein Highlight.
Ich muss nur ganz kurz, also ich habe eine Nachricht gelesen, die Basti gepostet hat und dann bin ich aus allen Wolken gefallen. Alter, diese Story ist so hart. Die ist so hart. Ja. Das ist ja echt schon Endlevel-Game. Erzähl mal bitte. Fass es mal zusammen.
Ich bin mit einem roten, geschwollenen, eitrigen Auge, das morgens so aufgetreten ist. Also es ist, ich bin so aufgestanden. Das ist jetzt nicht, ich habe das nicht 4 Tage vereitern lassen. Ich weiß nicht, was es war. Ich wohne ja in der Kölner Innenstadt, womit ich schon mal einen großen Vorteil habe, weil wenn du auf dem Land wohnst und willst zum Facharzt, hast du einen und der ist im Umkreis von 50 Kilometer.
Aber hier habe ich Entzündung am Auge. Also,
ich habe eine, vermutlich in dem Moment wusste ich ja nicht genau, was es ist, hatte ich eine Entzündung am Auge, ja.
Okay, das nennt man in der Fachsprache Postbokake.
Okay. Ja, es ist das klassische Wix-Pink-Eye, das stimmt. Ich habe mich am Wochenende davor in so einem Darkroom 3-mal um mich selbst gedreht, während irgendwelche Busfahrer auf mich drauf gewichst haben. Und ich habe gesagt, bitte nicht ins Auge, ich kriege da wirklich krasse Entzündungen, lieber in die Nase, in die Ohren, gib's mir einfach. Und dann, klatsch, da ist mir...
Dolor post Bukakum. Entschuldigung.
Da sind wir dann einfach so ein bisschen Lundenhüttenkäse von so einem Udo aus dem Schwarzwald direkt ins Auge rein. Hust du jetzt echt oder was?
Nee, das ist ekelhaft, Digga.
Achso, ekelhaft, ja.
Das, was du gerade gesagt hast, war echt ekelhaft. Okay.
Die Formulierung Lundenhüttenkäse
von Udo aus dem Schwarzwald. Bitte, hör auf. Ja, ich muss gleich kotzen.
Es ist mir insgesamt nicht ganz nachvollziehbar, warum Leute das lustig finden, sich das ins Gesicht zu machen. Aber gut, jedenfalls zurück zum Thema. Ich bin dann zum Augenarzt gewackelt. Ich hatte dort vorher angerufen. Die Frau sagte, ja, natürlich haben wir keine Notfallsprechstunde mehr. Aber Sie können ja jetzt reinkommen. Und normalerweise können Sie dann immer doch noch durch. Also, Herr Doktor wird dann schon eine Ausnahme machen. Ich dahin gewackelt mit meinem völlig verlatschten Auge.
Ich liebe das ja immer, wenn die Helferinnen sich anhören wie die Hexe von Hänsel und Gretel.
Das tun die ja manchmal auch leider. Ne? Dann, so, dann komme ich da an, wackel da an. Ich war offensichtlich wirklich, es war nicht gut mit meinem Auge. Also man sah schon, ist nicht gut. Das ist nicht, das soll, das Auge soll da gar nicht so sitzen. Nee, tut mir leid. Nee, also geht jetzt nicht mehr. Wir sind voll. Ich so, ja, aber sie hat doch gesagt, ich soll hinkommen. Ja, nee, das hat meine Kollegin gesagt. Die wusste aber nicht Bescheid. Ich sag so, ja, aber ich... Also mein Auge ist wirklich, könnte nicht irgendeiner eine Minute drauf gucken. Gehen Sie erstmal zum Hausarzt. Ich sag, der Hausarzt hat jetzt gleich auch schon zu.
Aber du bist doch private, Alter. Du bist doch privat versichert.
Ja, normalerweise komme ich da rein, ich kriege den Nerzteppich übergeworfen. Zwei, drei Leute holen dir schon mal das Babyöl aus den Galonen raus und dann geht's ab. Aber beim Augenarzt ist ja sowieso so ein ganz special Bereich, weißt du? Beim Augenarzt kannst du hingehen, kannst sagen, hast Schnupfen. Trotzdem musst du an 47 verschiedene Geräte gehen, die alle Geld kosten. Ja. Die überhaupt keinen Sinn machen in diesem Sinnzusammenhang. Ich habe auch, es geht weiter. Dann noch zwei weitere Augenärzte im Umkreis von so einem Kilometer. Ich da hingewackelt, natürlich gerannt, weil ich hatte noch ungefähr 25 Minuten Zeit, bevor die dann zumachten.
Ach du, ich bin Scheiße.
Der Grund, warum ich da erst um 11.20 Uhr aufgeschlagen ist, dass ich noch nach Hause fahren musste vom Tourtermin. Ich bin also nachts noch über 6 Stunden nach Hause gefahren. Egal. Deswegen war ich nicht schon um 8 Uhr beim Arzt. Ich war erst um 8 Uhr im Bett. Ich dann los, tralalala, ne, beim nächsten Augenarzt auch nicht. Nee, das geht nicht. Nee, die Notfallsprechstunde ist erst nächste Woche wieder. Ich, also was für eine Art von Notfall? Ist egal. Gut, okay. Sie wollen einen Notfall, der erst in einer Woche eintritt. Super, das ist natürlich ein guter Notfall. Also, weißt du, wofür die Notfallsprechstunde die nächste Woche ist? Ich verstehe es auch nicht. Aber du denkst, beim zweiten denkst du schon so, ach, fickt euch doch. Weißt du was, ich gehe gleich einfach mit so einer, ich hole mir einfach so eine Crowbar, ich hole mir einfach so ein Brecheisen, dann plöppel ich mir die alte Scheiße aus dem Auge raus. Was soll's? Dann halt nur ein Auge. Kommt ja auch cool rauf beim Rocker-Treffen.
Kommt cool. Also ja, ich meine, cool. Mit Augenklappe, Bundeskanzler hat es auch durchgezogen.
Ey, es gab eine Kriegsfotografin, Kim, weiß ich nicht mehr, sehr, sehr, sehr bekannte Frau, die hat auch ein Auge verloren. Die sah wenigstens richtig nach Kriegsfotografin aus. Weil die hatte halt immer so eine coole Augenklappe. Hat sie am Ende dann, also ist dann leider doch bei einer Bombardierung gestorben, da hat das eine Auge dann, wahrscheinlich hat sie die Tür nicht auf. Egal. Jedenfalls, wow. Trotzdem sehr gut.
Boah, Scheiße, du bist ein Penner, Alter.
Ist düster. Ja, Kriegsfotografin ist auch so ein Job, wo ich mich frage, wie kommt man überhaupt darauf? Kennst du noch früher Antonia Rados? RTL, ich erzähle ja, gleich mal
natürlich. Ja, natürlich.
Ohne Scheiß. Irgendwo bei den Zulu-Kriegern auf der Sentinel Island bricht ein Krieg aus und die bewerfen sich mit Speeren. Wer steht da mit so einem Helm? Antonia Rados von RTL und sagt, ja, hier sind ja gerade 4 Menschenköpfe vorbeigeflogen, ich muss mich jetzt mal ducken. Ich habe mir gedacht, so Antonia Rados hat hoffentlich kein schönes Zuhause, wo sie mal hingehen kann. Ich finde das ja beeindruckend. Aber ich habe noch nie jemanden, also... Die ist wirklich, die war der Schnüffelhund für Kriegsgebiete. Wolfram Kohns hat man immer nur gesehen, wenn der Spendenmarathon losging und Antonia Rados immer, wenn Krieg war.
Ja, das Antonia ist echt. Rados. Aber da brauchst du echt Cojones, Alter. Wenn du das machst, dann bist du der Motherfucker. Wir sind hier gerade. Boah, Alter, ich würde mir in die Hosen scheißen.
Und hinter mir sieht man ein Bombardement und dann bumm und dann so. Ja, und ich gebe jetzt wieder weiter an Peter Klöppel. Peter, was ist bei euch? Und dann Peter Klöppel sagt dann sowas wie Schwarzwurstherstellung im Schwarzwald.
Ja,
was?
Genau.
So, weil Antonia Rados hat sich gerade erfolgreich fast in Luft sprengen lassen, damit ich Peter Klöppel jetzt eine Dokumentation über Wurstherstellung anmoderieren kann.
Habe ich dir eigentlich schon gesagt, warum Piraten Augenklappen hatten? Das habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt.
Weil sie meistens dann auch nur ein Auge hatten?
Nee, das hatte nichts mit dem Augen zu tun. Die meisten Piraten hatten Augenklappen aufgrund der Dunkeladaption. Also die Anpassung des Auges, also wenn du jetzt unter Deck gegangen bist, da war es ja stockdunkel. Und damit du da sofort gut sehen kannst, haben die dann die Klappe, weil das Auge hat sich ja an Dunkelheit gewöhnt und dann zack konntest du mit dem anderen Auge halt unter Deck besser sehen.
Verarschst du mich?
Nee, ist wirklich so.
Die sind nur, weil sie dann unter Deck schneller besser sehen konnten, den Rest ihres Tages mit einer Augenklappe rumgelaufen?
Ja.
Wow. Aber eigentlich ist es ein cooler Trick.
Ja, das eigentlich, du weißt ja selber.
Weil das Auge ist ja ins Dunkle gewöhnt und dann gehst du in den dunklen Bereich, hältst das andere zu und müsstest ja dann besser sehen können.
Ja, und wahrscheinlich, keine Ahnung, manche hatten ja unter Deck Gefangene oder da musstest du halt immer ready sein und alles sehen können. Und
meine Frau steht so auf Piraten, die hat mir letztens Piratengeschichten erzählt. Wusstest du das? Blackbeard, der bekannte Blackbeard, hieß, den gab es wohl wirklich. Und der hat sich vor Kämpfen immer Sprengkörper in den Bart gemacht.
Nee.
Also jetzt nicht Dynamit, so, der hat sich jetzt nicht selber die Rübe weggesprengt, aber so kleine, so Sachen, die geraucht und geknallt haben, damit er noch beeindruckender wirkte. Stelle ich mir natürlich auch ein bisschen irritierend vor, wenn ich da mit so einem Bart reinlaufe und dann bumst die ganze Zeit unter meinem Bart so bom, 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 bom und so, scheiße, ja, verdammte Axt. Du wolltest auf jeden Fall keine Laus in den Bart.
Aber überleg mal, du gehst so in eine Shisha-Bar rein, das machst du heutzutage in deinem Bart, einfach so ein paar China-Böller und dann ein bisschen rauf und dann alle so, ey, jetzt kommt der Motherfucker, Basti kommt rein, Alter, jetzt direkt Doppelapfel-Minze.
Ich werd in Shisha-Bars jetzt erkannt, ne? Seit es dich gibt. Du bist mein sozialer Einstieg in die Shisha-Bar.
Dankeschön.
Ja!
Warst du in der Shisha-Bar?
Nein, natürlich nicht.
Digga, ich wollte gerade sagen, du gehst im Umkreis von 1 Kilometer, du machst so Plakate, klebst die dran, Umweltverschmutzung, Kohlenmonoxidausstoß, du hast so ein Monoxidmessgerät und gehst dann immer so Shisha-Bar. Ich würde Ihnen das nicht empfehlen, hier drin zu bleiben. Das ist
ich gehe mit meiner senffarbenen Hose, mit den Hosenträgern und den Birkenstocks gehe ich wandern im Sommer. Glaubst du, ich gehe Shisha-Bar, Bruder? Ich höre die Flippers, während ich hier am Eifelbach entlang laufe. Aber egal, die Shisha-Bar ist vor meiner Haustür, also ungefähr 100 Meter die Straße runter ist eine Shisha-Bar. Ich wohne ja zentral in Köln. Da werde ich doch immer wieder von jungen Männern mit Migrationshintergrund und auch ohne Migrationshintergrund erkannt. Weil es gibt ja immer noch so ein, zwei Kartoffel, die sich aus Coolness-Gründen dazusetzen, um ein bisschen mitzurauchen. Jedenfalls, der Augenarzt. Nächster Augenarzt. Auch ein bisschen unentspannt, die Frau so, nee, das geht gar nicht, da kann ich der erst im Juli was anbieten. Ich sag Privatpatient, okay, nächste Woche. Ich sag, ja, Privatpatient, Luxuskarte. Hier, persönlich vom Präsidenten ausgefüllt. Was muss ich denn sagen, damit es heute ist? Nee, heute geht auf gar keinen Fall. Sehen Sie mein Auge? Nee, geht leider nicht mehr. Der Herr Doktor hat gleich Mittagspause. Oh, fuck you.
Alter, okay. Ah, shit.
Dann gehen Sie ins Krankenhaus. So, beim vierten Arzt, der war dann auch noch da, die Frau original guckt mich an und sagt dann den ersten Satz, 11 Uhr, wann stehen Sie denn auf? Sind Sie arbeitslos oder was? Bei uns ist die Sprechstunde um 8 Uhr.
Hart, Alter.
Meiner Orte am Pochen, wirklich, wo ich so dachte, so, okay, jetzt nicht ausflippen. Wenn du jetzt ausflippst, dann hast du deinen vierten Shot. Ich so, ja, tut mir leid, ich arbeite nachts. Ne? Und sie dann so,
nein, du bist ruhig geblieben, Alter.
Ich bin ruhig geblieben. Ja, wow. Alter, es war der vierte Augenarzt, verstehst du? Der vierte. Wie viele soll ich denn noch ablaufen?
Wie also, sauer du wahrscheinlich warst.
So, ich war so unfassbar sauer. Und dann guckt die so auf meinen Zettel. Ja, finden Sie das aus, das aus, das aus. Ich frag den Arzt mal. Sie geht zum Arzt rein. Oh nein, ernsthaft? Ich will jetzt auch Mittagspause haben. Hör ich die Frau noch sagen? Verstehst du? Also so im Sinne von, nee, Doktor, müssen Sie den jetzt echt behandeln? Dann kommt die wieder raus, guckt auf meinen Zettel und sagt, Comedian? Ja, warum sind sie denn gar nicht lustig? Ich sag so.
Nein.
Ja, original. Ich guck die an. Und ich sag, ja, weil sie mich wirklich nicht zum Lachen bringen können. Also, ich mich da hingesetzt. Und sie sitzt da wie so ein Häuflein Elend mit so einem halb blutenden Auge. Und ey, das ist doch nicht mehr normal, wie man behandelt wird. Das ist doch einfach nicht. Weißt du, die Frau hatte jetzt nicht eine 38-Stunden-Schicht. Die war jetzt nicht Weißt du, wenn so ein Assistenzarzt in der Krankenhausambulanz nach 38 Stunden sagt, ich möchte jetzt wirklich mal Feierabend haben, auch wenn sie hier mit ihrem vom China-Böller abgetrennten Arm in der Tür stehen, mein Kollege übernimmt, habe ich Verständnis. Aber wenn eine Sprechstundenhilfe, die um 8.30 Uhr angefangen hat, um 12.30 Uhr unbedingt sofort in ihren Sauerkrautbagel beißen muss, egal ob mir das Auge aus dem Kopf fällt und das mir auch so, also die hat mir das transportiert, als wäre ich ein Stück Scheiße, ne? Boah, ich war so auf 180.
Ja, und weißt du, ich meine, Schmerz ist ja immer subjektiv und auch unangenehme Situationen. Und klar, die sehen jeden Tag halt, okay, beim Augenarzt, ich glaube, da kommen schon ab und zu mal Entzündungen, aber die Hauptarbeit liegt darin halt, grüner Star, grauer Star, weißt du so, und dann Vermessungen und keine Ahnung, also ist jetzt, oder OPs. Aber wenn dann mal einer kommt mit einer Entzündung Und dann sind sie so, Alter, kannst auch morgen, mein Gott, das wird, weißt du, die kennen das ja, aber du kennst es ja nicht. Und für dich ist unangenehm, du musst am Abend auf die Bühne. Was ich halt hart finde, ist, du bist privat versichert. Und die sehen das auch mit deinem Auge. Und ich frage mich so, Alter, für was bist du dann noch privat versichert? Plus, wenn du ein Schmerzpatient bist, müssen die dich dran nehmen.
Ja, das habe ich dann nachher über Twitter auch erfahren, dass bei Schmerzen oder so gibt's irgendwie die Hilfspflicht und dann müssen die das. Das ist, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Quatsch, weil wenn die sagen, machen wir nicht, machen sie es halt nicht. Soll ich dann mit dem Anwalt kommen?
Also, nee, du musst übertreiben. Guck mal, mein Tipp, wenn du zum Arzt gehst, du musst immer übertreiben. Jetzt zum Beispiel, dein Auge ist entzündet, dann musst du sagen, ich sehe nichts mehr. Und dann sagen die, was? Ich sehe nichts mehr, ich sehe manchmal doppelt, ich sehe nichts mehr, müssen ein bisschen so heulen, dann nehmen dich dran.
Boah, du kannst aber diese Heulnummer kannst du wirklich gut,
ja, ja.
Ne?
Und dann sagen die so.
So beendest du ja immer Gespräche zwischen uns, gefällt mir gut.
Ist so, dass nicht nur. Aber dann, und dann, wenn sie dich untersuchen, sehen sie, wie lange sehen sie schon nichts mehr? Ja, jetzt sehe ich wieder, jetzt ist irgendwie wieder gut. Also, verstehst du, bis sie dich dran nehmen, musst du voll übertreiben. Mein Herz und so. Sie sind aber gerade beim Zahnarzt. Ja, egal, mein Herz tut immer noch weh. Also, auch bei Zahnschmerzen, muss halt reingehen und sagen, ich habe solche Schmerzen, oh mein Gott, ich habe solche Schmerzen, ich kann nicht mehr. Also wirklich, als würdest du gerade, weil dann nehmen die dich dran. Weil ich wurde auch schon voll oft weggeschickt, Alter. Ich habe Bronchitis, ja, wir können keine Patienten mehr aufnehmen. Tamam, Moruk, aber was soll ich jetzt machen? Soll ich irgendwie auf so einem am Zebrastreifen stehenden Wunderheiler zu dem gehen mit meiner Krankenkassenkarte und sagen, hey, guck du doch mal rein.
Es ist schon irgendwie nicht cool, ne? Also wirklich nicht cool. So, die Situation in Deutschland ist ja wiederum besser als in allen anderen Ländern oder in vielen anderen Ländern. Aber ich finde Sprechstundenhilfe oder Arzthelferin, ich weiß gar nicht, was der genaue Begriff ist. Da wurde mir letztens bei Twitter Sprechstundenhilfe, sagt man nicht mehr.
Medizinische Fachangestellte.
Genau, medizinische Fachangestellte. Ich kenne wirklich wahnsinnig nette, ne? Die bei meinem Urologen, Girls, die Grüße gehen an euch raus. Die hatten beim Urologen echt, die arbeitet aber jetzt noch nicht mal, echt mal eine Frau Ficker, ne? Kannst du dir vorstellen, du meldest dich beim Urologen, sagst hier, Praxis Urologie, Ficker am Apparat?
Nee, die heißen wirklich Ficker?
Nein, die hieß Ficker, nicht alle hießen Ficker. Das war jetzt keine Ficker-Familie, das waren nicht sieben Fickers oder so, die da arbeiten. Die sieben Ficker-Schwestern, die bei meinem Urologen arbeiten. Es war nur eine Frau Ficker.
Nein, die heißt wirklich Frau Ficker?
Ja, ich glaube, die hieß Anna Ficker, aber die hat sich dann umbenannt, weil sie unangenehm war, in Tanja Ficker. Der älteste Scheißwitz. Die ist wirklich Frau Ficker. So, weißt du?
Und dann beim Urologen.
Beim Urologen Frau Ficker heißt. Ich schwöre, die hieß Frau Ficker. Ich kann es nicht ändern. Ich musste auch beim ersten Mal. Und da habe ich so auf das Schildchen geguckt. Ja, das Schildchen hat da Ficker drauf. Ich musste echt grinsen. Ich denke so. Weißt du, du kannst ja jeden Job nehmen, aber. Das ist wirklich, als wenn du, keine Ahnung, Parfümeur bist und Achselschweiß heißt. Oder wenn du Metzger heißt und heißt Grobadriger Schlechter mit Nachnamen. Adrian Grobadriger Schlechter oder so. Ja. Was weiß ich. Der Name passte so absurd. Obwohl, ich hatte mal einen Dr. Karius in der Nachbarschaft. Finde also ich eigentlich auch geil. Wenn du Karius mit Nachnamen heißt, kannst du eigentlich auch nur Zahnarzt werden.
Darf ich den Namen eigentlich sagen, wie er heißt?
Ich weiß nicht.
Also, das ist ein Kinderarzt und der heißt Dr. Böse.
Ja, das ist ja nicht schlimm. Der darf ja Dr.
Ja, aber also, ich meine halt für die
Kinder. Kann
ja
noch Kinder. Andere geben.
Ja, aber für die Kinder halt so. Wir gehen jetzt zu Dr. Böse. Weißt du?
Und der nimmt dir deine Mandeln raus, ohne Betäubung.
Boah, aber, also solche, aber, und, aber die waren nett bei dir. Die Frau Ficker war nett beim Urologen.
Frau Ficker war, die war fantastisch. Ich meine damit, dass es auch tolle Sprechstundenhilfen gibt, aber.
Medizinische Fachangestellte,
aber es gibt auch auf jeden Fall welche, wo du wirklich so denkst, in Gottes Namen, das darf doch alles nicht wahr sein. Wie kann denn, warum? Also warum sind die so?
Ich kenne ja die andere Seite auch. Also ich habe ja in der Zahnarztpraxis gearbeitet, auch am Empfang, Rezeption. Ja, wie gesagt, deine Wahrnehmung und die Wahrnehmung deren ist ja ganz anders. Und du bist voll genervt. An dem Tag, keine Ahnung, du hast schon zwei Leute reingeschoben in irgendwelche Lücken und dann kommt noch ein Schmerzpatient. Und dann kommt noch ein Schmerzpatient. Und dann bist du so, okay, Mittagspause ist schon mal gefickt. Das machst du jetzt ja, zwei, drei
aber
Tage.
Sprechstundenhilfe, also medizinische Fachangestellte, man hat schon das Gefühl, dass sie der Cerberus der Arztpraxis sind, oder nicht? Also die gelten, sind so eine Art, doch, die sehen auf jeden Fall, stehen die als so eine Art Torwächter.
Ich glaube, ja, aber ich glaube, das ist halt wie wenn man von einem Arzt, der Chirurg ist, zum Beispiel von einem Unfallchirurgen, Emotionen erwartet, kriegst du ja auch nicht mehr, weil du bist halt abgehärtet. Weißt du?
Klar, die haben also, auf jeden Fall schon alles gesehen, ne?
Ja, die haben halt schon alles gesehen und du bist halt genervt und an dem Tag, keine Ahnung, passiert noch voll viel. Ein anderer Patient macht dich dumm an, Telefonate, können Sie mir ein Rezept ausstellen? Und. Ist halt schon nervig, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz, Freundlichkeit hat ja nichts damit zu tun, dass du keinen Termin frei hast. Man kann ja trotzdem sagen, Herr Bielendorfer, das tut mir wirklich sehr leid mit Ihrem Auge. Ich werde jetzt klären, ob wir das machen können. Bitte nehmen Sie kurz Platz, aber seien Sie mir nicht böse, weil wir haben wirklich gar keinen Termin mehr. Wir sind schon eine halbe Stunde drüber. Aber ich versuche trotzdem mein Bestes. Und wenn die dann rauskommt und sagt, es tut mir von ganzem Herzen leid, vielleicht heute Abend oder morgen früh, aber heute geht's nicht, dann wärst
du... Das wäre eine Haltung, dann, ja, dann ist alles ja, easy und entspannt.
Ich glaube, es ist eine Art, auch wie man mit dir spricht, oder?
Aber ich check's auch nicht, warum Arzt es überhaupt zulässt, weil der Arzt war nachher dann okay. Der war jetzt nicht grandios, aber war okay. Der hat sich Zeit genommen, der hat dann gesagt, ey, absolut richtig, dass Sie sofort gekommen sind. Das ist nicht cool. Also das ist wirklich was, was sofort behandelt werden muss. Sie haben eine tiefe Entzündung des Augenlids. Da müssen wir sofort mit Antibiotika ran und so. Und dann bin ich auf die Seite von dem Arzt gegangen. Der hat 1,8 bei Google. 1,8. Das wäre für mich,
Abitur,
also wenn ich
oder?
Jetzt Ärzte... genau, er hat 1,8er Abitur. Ich habe nachgeschaut, aber ein Sportabitur, deswegen habe ich es zuerst genannt. 1,8 Sterne. Und dann denkst du so, okay, das ist wirklich nicht gut. Ich habe normalerweise checke ich natürlich Ärzte immer bei Jameda oder Google, weil ich habe echt keinen Bock jetzt zu so einem 1 Sterne.
Jameda, was ist denn das? Eine albanische Seite für Ärztebewertung. Jameda, hallo, wie geht's? Die kommt zu Jameda.
Nein, ist eine karibische Kochküche. Jameda, genau. Da kann,
oh mein das Gott, ist so das ist Jameda.
Das ist so eine dicke schwarze Omi und die weiß Bescheid über alle Ärzte in Deutschland. Da sagt sie zu mir, Bruder, was ist, das ist guter Urologe, verstehst du, Pimmel,
warum
Pimmel.
Sieht die, warte mal, aber warum machst du jetzt eine Schwarze so nach, als wäre sie Russin und eine Türkin noch zugleich? Bruder, was kommst du mir rein, Bruder?
Ich kann nur Russen und Thais. Die kann ich, sonst kann ich...
Und schlechte
Türken.
Alle sind
entweder Russen oder Thais.
Und ja, schlechte... Gut, mach mal Russen. Warte, deinen Russen nochmal, bitte. Ich finde, das ist so... Das ist die Königsdisziplin. Mach mal.
Özcan, du bist für mich kein Mensch. Du bist für mich ein Hobbit. Ein Hobbit.
Das ist so schlecht.
Ist nicht so gut, ne? Nicht so gut. Ich mach kann nicht
Thai.
So gut imitieren.
Mach mal Thai, bitte.
Thai kann ich nicht dort leben. Oh, das war lustig. Ich wohne ja in der Nähe in der Thai-Massage und dann kommen wir letztens rein mit einem Freund und ich und wir wollten zwei Massage, also zusammen massiert werden und sie will immer den gleichen Typen, weil der wirklich gut ist.
Echt? Double Fisting? Nein, Spaß.
Double Fisting.
Tut mir leid.
Der ist also wirklich respektlos, jedenfalls. Und dann sagte sie zu dem, ey, ist der, sie wusste den Namen nicht, die heißen ja alle Ping Ping, Pong Pong, Chi Chi Chu.
Du bist so ein Bastardland.
Die haben auf, Namen, ja. Die man sich nicht, warum? Rung, Rang.
Das aber
ist
das sind Kürze.
Das schwer zu merken. Ich das weiß, dass das Kürze. Eigentlich heißt die Rangas Chichnitnova. Aber sie heißt.
Warum wieder Russin jetzt? Rangas Chichnitnova.
Jedenfalls sagt sie dann, ist denn der Kollege da, der eine Kollege mit den Tattoos? Und dann sagt die Ladyboy-Bedienung, also das ist halt wirklich ein Ladyboy, so die ist halt.
Sicher oder nur Spekulation?
Also, Digga, die hat einen Adamsapfel, damit kannst du theoretisch eine Wurst schneiden, verstehst du?
Da hätte sogar Wilhelm Tell nicht daneben
schießen. Nee, also wirklich, da kannst du nicht daneben schießen. Das ist, und die hat halt auch, und dann, die thailändische Sprache ist ja so lustig, weil alles wie eine Beleidigung und eine Beschimpfung klingt, weil die auch immer so laut reden. Und es war offensichtlich gerade keiner im Laden, dann sagt die, ist der Kollege mit dem Tattoo, der macht das immer so toll bei mir. Ja, nein, und dann kommt der so raus, und sie so, und wir stehen da so.
Moruk, warst du im Zoo oder wo warst du? Wie machst du das gerade nach? Mana!
Ja, so in etwa, genau. Mana!
Nein, die machen dann immer so. Nein, wenn du dann sagen willst, ist sie jetzt zum Beispiel, dann sag, Papa da! Bongo Mata, ja. Amanda.
Das ist ziemlich gut, ja, das ist ziemlich nah dran. Jedenfalls haben die einfach nur das gleiche Wort gebrüllt. Die waren super laut. Und sie so, Anja! Und sie so,
Du bist so ein Rassist, Alter. Guck mal, wie du die nachmachst, du bist so ein Rassist.
Und dann guckt sie uns an und sagt so, ja, passt, der hat Zeit. Ich so, cool, das habe ich doch schon gehört. Super, der hat Zeit.
Du bist so ein Rassist, Lan.
Überhaupt nicht. Ich bin nur mit den sprach- und linguistischen Gegebenheiten verschiedener Nationen nicht komplett vertraut. So ist es nämlich.
Aber du bist trotzdem ein Rassist.
Ich habe das
jetzt nicht wegen den Sprachen gemeint. Ich meine nur
Schädelvermessung, AfD-Wähler, das bin ich alles. Absolut, natürlich. Sehr lustig. Oh Gott, gestern, das muss ich dir erzählen. Es gibt ja in Amerika das Vorbild zu, wie heißt es hier, mit Horst Lichter. Wie heißt das nochmal?
Ed Sheeran.
Horst Lichter, die Show mit Horst Lichter, wo
Bares,
er so Karnevals... Bares für Rares.
Rares.
Gibt's ja in den USA auch, ne? Da kommen dann halt amerikanische Staatsbürger, haben irgendwas, was sie verkaufen wollen, dann wird das vorher geschätzt. Und die
bei dem Typen mit der, bei diesem italienischen Mafiosi-Typen?
Nee, das war einfach so, im Hintergrund siehst du irgendwelche Leute, die auch Sachen schätzen, das ist genau wie bei Bares für Rares.
Ah, okay.
Und da steht halt so eine rothaarige Amerikanerin und sagt, yeah, I'm from the South States and this is a collar from my great-great-grandparents. Ein Collar, also ein Halsband. Oder nicht Halsband,
ein Collier. Was?
Nee, nicht Collier. Nee, schon ein Halsband. Also so ein runder Ring aus Gold. And there's the name of my grandfather on it. And I think they freed slaves. You know? Because they didn't have slaves, I think. But they freed them. And I think they gave it to them as a present.
Okay, und der Typ also, guckt schon so auf irritiert. Deutsch.
Also die Frau hat vermutet, dass dieses goldene Halsband, auf dem der Name Wallace drauf stand und darüber der Name ihres Großvaters, dass das ein Halsband wäre, das sie einem Sklaven, nachdem sie ihn befreit haben, geschenkt haben. Und allein die Kommentare unter diesem Beitrag bei Instagram sind wirklich so herrlich, weil diese Haltung dieser Frau zu glauben, dass man jetzt erstens Sklaven damals, also dass ihr Großvater Sklaven befreit hat und dann hat er ihnen goldbesetzte Halsbänder geschenkt als Dankeschön, ist ja schon so abstrus anders, als die Sklavenhaltung wirklich abgelaufen ist. Und dann sagt der Typ so, guckt sich das länger an und sagt, that's a dog collar. Und es war einfach ein Halsband für Hunde. Weil Hunde wurden zu dieser Zeit, kein Scheiß. Und
die
Hunde wurden einfach besser waren. Doch, die hat einfach ein altes Hundehalsband da vorgestellt und wollte dann ihre Großeltern als Antisklaverei-Gegner präsentieren. Und es war wirklich allein der Moment, wie die dann so dumm guckt und so, wow, okay. Und die Kommentare der Leute, die da drunter geschrieben haben, das war so ein Instagram-Reel, du lachst dich tot, haben manche geschrieben, ja klar, alle haben ihre Sklaven mit fancy goldenen Halsbändern ausgestattet und am Montag gab es dann Tea-Party. Ich glaube, Django Unchained, auch wenn der Film in vielen Dingen sehr unrealistisch ist, oder noch besser, 12 Years a Slave präsentieren ziemlich gut wie Unf. 12 Years a Slave ist wirklich ein heftiger Film.
Ja, das ist echt ein heftiger Film. Und The Butler und, ist auch ein sehr geiler Film.
Den habe ich nie gesehen. Aber 12 Years a Slave ist dahingehend gut, dass wirklich gezeigt wird, wie die Menschen da wie auf Fleischmärkten verkauft wurden. Ne? Also im Haus von einem reichen Kolonialamerikaner stehen dann 20 schwarze, nackte Männer, Frauen und Kinder. Und dann laufen da andere reiche Kolonialamerikaner und fassen denen in den Mund und sagen gute Zähne und so und nehmen sich dann einfach einen mit. Als wären das irgendwelche Sachen, die man shoppen könnte. Und wenn dann Familien da waren, Kinder und Mütter oder so, dann wurden die auseinandergerissen, weil es einfach keinen interessiert hat. Also die Grausamkeit, die man damals hatte, ja. Wahnsinn, ja.
Wie grausam wir Menschen doch sind.
Ja.
Oder? Also, ja. Auch wenn, einfach mal so die Geschichte der Menschheit, wenn du das mal komplett, das zieht sich einfach durch. Also, und immer denkst du so, ey, das kommt nie wieder und dann kommt's nochmal und nochmal und nochmal und es hört einfach nicht auf. Das ist so schlimm, Alter. Also.
Ja, also wir werden nicht weniger grausamer, weil wir zivilisierter werden, ne? Das ist nicht, also, das ist leider, der Variantenreichtum, den der Mensch hat, um anderen Menschen Böses anzutun, ist doch immer wieder beeindruckend. Teilweise auf geradezu comichaft verzerrte Art und Weise. Hier, der Dicke aus Nordkorea hat ja seinen Onkel vor die Flakbatterie gespannt, um ihn hinzurichten. Da musste ich auch. Natürlich ist das ein absolut schrecklicher Tod. Auf der anderen Seite ist es auch so ein skurril absurder Tod. Weißt du, anstatt, wenn du deinen Onkel hinrichten lässt, den einfach hängen zu lassen oder so, ihn vor eine Flakbatterie zu packen, damit er dann so wie so eine, ich weiß nicht, wie so eine überfüllte Weihnachtsgans in die Luft gejagt wird vor versammelter Mannschaft. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Wobei ich glaube, dass das Interessante an Kim Jong-un ist ja, dass er eine europäische Erziehung genossen hat. Der war in der Schweiz auf dem Internat und spricht sogar ganz gutes Deutsch.
Nein.
Doch. Der Kim hat ja einen Großteil seiner Zeit.
Kann Schweizerdeutsch.
Schweizerdeutsch. Der sagt dann grüßt mir miteinander.
Alter, überleg mal. Der kommt rein, der so grüßt.
Das ist mein Oheim und dann macht's bumm. Und dann jagt er den Onkel in die Luft.
Der so grüßt miteinander. Ich kann das gar nicht verstehen, warum mein Onkel so gegen mich war.
Und dann zieht er an so einer roten Leine und dann macht's bumm.
Ja, das genau. Die Schweizer sind ja für mich einfach so die Menschen, das sind die gechilltesten. Also so ihre Art und Weise, wie sie sprechen, wie sie sich bewegen, wie sie handeln. Das sind ja, für mich einfach so.
Wenn du das Bruttoinlandsprodukt hättest, wärst du auch gut drauf.
Ja, ich glaube auch, Digga. Glaubst du, es macht das Geld?
Ich glaube schon. Also ich bin mit meiner Frau, die kannte die Schweiz nicht, bin ich, als ich das letzte Mal in der Schweiz auf Tour war, mal ein paar verschiedene Schweizer Orte abgefahren. Das ist ja nun wirklich so absurd, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Wir waren in Bern und in Zürich, aber auch so ein kleinerer Ort um Zürich herum, Sankt irgendwas. Und das ist einfach, alle sind reich, alle sind alt, selbst die Kinder sind alt, alle tragen Steppwesten, alle haben Rhodesian Ridgebacks und alle laufen einfach an diesem wunderschönen See auf und ab und alles ist gut. Man hat das Gefühl, allen geht es gut. Bis man dann in den Burgerladen geht und 30 Euro für einen Burger bezahlt, dann ging es mir nicht mehr so gut. Aber sonst ist es wirklich gut. Also 50 Franken oder so. Und dann rechnest du das um und denkst so, was, der Burger kostet 30 Euro? Seid ihr eigentlich alle irre? Warum seid ihr so glücklich? Und dann sagen die, weil wir verdient ein Busfahrrad 50.000 Euro im Monat.
50 Franken sind sogar 50 Euro. Das ist fast 1:1.
Also ist auf jeden Fall teuer. Aber ja, die Schweizer. Erinnerst du dich noch an unser Zusammentreffen mit einem Schweizer Veranstalter, der uns gefragt hat, warum wir lustig sind? Das war so ein etwas skurriles Gespräch, weil er sagte, ja, ich verstehe das gar nicht. Die Leute kommen, die lachen. Ich finde das nicht zum Lachen, was ihr da macht. Was ist daran so besonders? Und ich denke so, Bro, du hast uns hier eingekauft. Wir machen dir die Hütte voll. Ist doch scheißegal, ob ich mit 35 Kilo an die Klöte hänge und hier Lieder von den Flippers rückwärts auf Klingonisch sitze, solange du hier dein Geld verdienst. Welcher Veranstalter kommt jetzt zu mir und fragt mich, warum ich seine Halle ausverkaufe? Das war ein sehr skurriles Gespräch. Ich kann darüber nicht lachen.
Aber das war dann nicht, da war ich nicht dabei, Basti, weil sowas würde man mir nicht sagen.
Nee, das stimmt, das würde man bei dir nicht sagen. Bei dir kommen die Veranstalter rein. Oh, Jean, es ist so schön, dass du
Bruder,
wieder
Kokain,
hier bist.
Danke. Bruder, hast du noch Kokain?
Was glaubst du eigentlich, was die Leute über unsere, also glaubst du, dass die Leute unser Leben auch so rockstarig sehen, wie es nicht ist? Also, dass sie denken, dass so Myrtle Cream-mäßig, du kommst abends an mit so einem Tourbus, erstmal draußen warten 5, 6 Pitches, die du dann so einsammelst. Dein Tourbegleiter sortiert dann aus und er sagt, hey, heute hat er Bock auf
gar keinen Wüchsige Fall
mit roten Haaren, komm mal rüber hier, okay, du bist gut, ja, so, du kannst mitkommen.
Also wenn wir
dann
beide
stehst du hinter den Kulissen, nee. Du ziehst dir eine dicke Line aus, also nicht Kokain, da wird dann so, das wird mit so einer Spritze auf den Tisch gemacht, mit der man sonst so Schwarzwälder Kirschtorten die Sahne drauf macht. Und du die ganze Zeit mit der Nase hinter dir läuft laute Musik. Du hast immer so einen Club aus Animateuren bei dir, die dich unterhalten und so. Weißt du, die hier zusprechen, die positiv für dich sind, so P. Diddy-mäßig. Es wird schon mal das Babyöl reingeschoben. Glaubst du, dass die Leute glauben, unser Leben als Comedian ist so?
Mm-mm. Weil wir beide haben eine Sache auf gar keinen Fall und das ist Star-Appeal. Weil, nee, Bruder, du siehst aus wie so ein rasierter Chewbacca. Ich sehe aus, als würde meine DNA aus 2 Bausteinen bestehen, Haarausfall und Nase. Verstehst du? Bei uns ist einfach,
hey, das war die schönste Selbstbeleidigung, die du je gemacht hast.
Deswegen ist so für die, verstehst du, wenn die uns sehen.
Ja, aber
sehen,
in Amerika ist das oft so. Ganz viele Comedians aus Amerika, Jim Jeffries, wie hieß der andere nochmal, Dana, irgendwas. Die erzählen dann echte Stories. Yeah, and then I was on coke with Kid Rock and we fucked these 2 groupies and then I realized one of the groupies had a cock and I stuffed this cock into my mouth and I sucked it. Und du denkst so, Alter, ich war letzte Woche noch im Bürgerzentrum Hildesheim Und da gab's hin, da hatte die Veranstalterin Amerikaner mit Gesichtern draufgebacken, weißt du, hatte so ein lustiges Smiley-Amerikaner. Sagte, die habe ich für sie vorbereitet. Und dann hörst du so amerikanische Comedians, die dann irgendwie so Fick-Partys veranstalten in den Kulissen. Ich wüsste gar nicht, wie ich da ficken soll. Also so eine 66-jährige Erika, die mit ihrem Techniker Thomas das Mikro nicht ankriegt. Ich glaube nicht.
Also. Ja, es sind halt auf jeden Fall der Vergleich Amerika-Deutschland, den kannst du nie bringen. Also in der Form, weil die Amis, wenn du sowas sagst, so hey, we were in cocaine and we did party and I got my fucking bands. Und alle würden klatschen, ja Mann, ja. Aber hier ist es halt so, nee, hat er gerade gesagt, was er besitzt? Ist nicht sein Ernst, oder? Hat der
das
gerade,
ist auch schon ein Problem.
Hat
naja,
er gerade
man.
Gesagt, was er sich mit diesem Geld gekauft hat? Nee. Also in Deutschland redet man über eine Sache auf gar keinen Fall, über das, was man verdient. Das geht gar nicht. Das merkst du auch und alle sind so. Keiner sagt dem anderen, was er verdient. Das macht man nicht. Ich meine, wir gehören ja genauso dazu. Jeder hält das so geheim und wenn man auch so unter Kollegen mal redet, keiner sagt dem anderen was. Das ist so, auf der einen Seite will man nicht flexen, auf der anderen Seite ist das so ein Geheimnis. Nee, ich sag doch nicht, was ich, weißt du, ich habe mal eine Nummer drüber gemacht, damals, weil ich gemeint habe, in Deutschland, du darfst, wenn du jemanden sagst so, ey, was verdienst du eigentlich, ist so, dann sagen die, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Stopp, nein, jetzt übertrete, nee, darüber. Aber 2 Stunden später sagen sie, du, ich war gestern mit meiner Frau im Swingerclub. Wir haben dich so hergenommen, Alter. Ich hab's aufgenommen auf Kamera. Gucken wir uns nachher in der Mittagspause an. Weißt du? Das so, also diese krasse Gegenüberstellung. Über manche Sachen redet man voll offen, aber über andere Sachen wie Geld und Vermögen redet man gar nicht.
Ja, über Geld spricht man nicht, das hat man oder hat man nicht, hat meine Oma immer gesagt. Das ist sehr deutsch. Wobei man sagen muss, dass dann auf der anderen Seite wiederum auch so seltsame Erpressungssituationen gibt. Mein lieber Freund Ralf Schmitz, den ich extrem schätze, hat mit Hazel Brugger am Wochenende Herz für Kinder moderiert. So eine Spendengala, wo dann ganz viele deutsche Prominente sitzen.
Das habe ich gesehen, Digga.
Und
Shit.
Und Ralf ist fantastisch, der hat das toll gemacht, ne? Und Hazel auch, also gute Moderation, lustig, alles super. Aber dann kamen halt, natürlich sitzen da auch dann provinzielle und weniger provinzielle Politiker. Und dann saß Markus Söder da und auch Friedrich Merz. Also alle, die gerne Kanzler werden wollen, kommen dann natürlich auch. Mhm. Weißt du, um zu zeigen, was für generöse Menschen sie sind und telefonieren dann und dann rufen da Leute an und hoffen, dass sie, keine Ahnung, Vincent Weiß am Telefon haben, aber dann haben sie Markus Söger. Und dann ist das so, hallo, ich bin die Erika, ich würde gerne 5 Mark für Kinder, Herz in Not, hallo Vincent. Also, ja, schauen Sie, ich bin der Markus Söder, schauen Sie, hallo hier, schauen Sie. Weißt du, und dann ist so, scheiße, ich will mit dem Vincent Weiß telefonieren, mir sind die Kinder doch kackegal, wo ist ja jetzt der Vincent Weiß? Es ist, ich glaube, 90% der Leute rufen da nur an, in der stillen Hoffnung, ihr Idol anzutelefonieren. Und im Zweifelsfall landet man entweder im Studio bei einem der 20 Prominenten, die Chance so bei 1%, oder man landet bei einem etwas brüchig deutsch sprechenden Mann im Hintergrund, der die anderen Gespräche annehmen muss. Egal, jedenfalls bist du noch da.
Ich höre dir zu,
ich monologisiere.
Digga,
ich warte ganz kurz.
Warum? Was hast du jetzt erwartet, dass ich zwischendrin sage, yeah, yeah, motherfucker.
Früher hast du immer noch gelacht, wenn ich lustig war. Jedenfalls.
Ja. Nur weil jetzt Erika, hallo, ja, 5 Euro, ja, ja, ja. Was hast du jetzt erwartet, dass ich die ganze Zeit so mache?
Das ist mein A-Material, du Lutscher. Das ist mein A-Material.
Warte, weißt du, was wir machen können? Ich lache jetzt einfach fake und dann kann ja unsere Redaktion, das so unter das, was du sagst, drunter legen, dann hören das die Leute und später merken die, dass es fake war. Warte, ich mach's kurz. Sorry, Bruder. Okay, mach weiter. Okay, Entschuldigung.
Okay. So und dann kamst du der Situation, dass Markus Söder angesprochen wurde. Und er saß so gangstermäßig auf der Couch mit Ralf Schmitz und dann fragte ihn Ralf Schmitz, was spenden Sie denn heute? Ich muss zugeben, dass ich die Frage fies finde, weil da kannst du eigentlich nicht gut rauskommen. So, also natürlich, du kannst einen absurden Amount of Money sagen, wo die Leute so, wow, also 1 Milliarde Euro. Oder du sagst irgendwas, was als Politiker sowieso jeder als zu wenig empfindet, weil alle denken, du bist ultrareich. Der Witz bei Markus Söder ist, genauso wie bei Friedrich Merz, dass sie ja wirklich ultrareich sind. Weil Söder, dieser smarte Bursche, hat nämlich klug geheiratet. Er hat nämlich mit seiner Frau zusammen, die aus, ich weiß nicht, irgendeiner reichen industriellen Familie kommt, ein Privatvermögen von 270 Millionen Euro. Also ihm geht's ganz gut. Schauen Sie hier, das ist mein Porsche. Schauen Sie. Genau. Söder ist extremely rich. Und dann wurde er so gefragt von, ja, was spinnst du denn heute, Markus? Oder ich glaube, er hat ihn gesiezt. Ich glaube, Politiker sieht man auch. Und dann sagt er so, 2. Und dann Schmidt so, wie, was, 2? Was denn 2? Ja, 2000. Und dann waren einfach alle bei Twitter so, geiziges Schwein. und dann wurde es noch unangenehmer. 5 Minuten später steht Ralf Schmitz neben Friedrich Merz und sagt dann so, ja, Herr Merz, was wollen Sie denn spenden? So. Und dann wollte Merz so richtig hart stabil flexen, weil er ist ja ein Mann aus dem Mittelstand, hat er immer gesagt, gehobener Mittelstand. Er hat ein Privatflugzeug. Das ist auch so. Er ist mit seinem eigenen Flugzeug zu Christian Lindners Hochzeit nach Sylt geflogen. Das musst du dir mal vorstellen. Und sagt in einem Interview, er wäre gehobener Mittelstand. Also, wie viele Leute aus dem gehobenen Mittelstand kennst du, die mit ihrem Privatflugzeug nach Sylt fliegen? Relativ wenige.
Keinen.
Richtig, die Antwort ist keinen. Ja. Und dann wollte er flexen und sagt so, ja klar, also dann mache ich schon 1% von dem, was jetzt, oder so, irgendwie so ein Quatsch.
Nee, er hat gemeint, für jeden Prozentpunkt, den die CDU gewählt wird, oder für CDU, CSU zahlt er 1%. Und dann, Ralf Schmitz hat ja dann gemeint, ja, ich kann das, ich habe hier keinen Taschenrechner, irgendwie, er so, ja, 40. Also, ich rechne für sie aus. Ich fand es auch so ein bisschen billig, weil er da wieder seine Politik reingekackt hat, Alter.
Ist so richtig billig, genau. Stimmt, den Satz hat er gesagt, sorry, du hast Digga, das noch unangenehmer.
Was hat jetzt,
weil ein Herz für Kinder Prozentpunkte rausfeilschen, ist auch so richtig arm irgendwie. Also,
fuck off, Alter. Ist doch keine Politik.
Und dann
Party
so nahelegen, ja, 40% kriegen wir ja dieses Jahr. Ja, werdet ihr wahrscheinlich auch kriegen, weil Olaf Scholz ist abgetaucht, seit er wieder Kanzler werden will. Robert Habeck nehmen sie nicht mehr ernst. Christian Lindner heiratet jetzt wahrscheinlich das 7. Mal auf Sylt, weil er sonst nichts mehr zu tun hat. Das heißt, sie werden, aber dann zu kommen mit, ja, so 100 Euro für jeden Prozentpunkt und dann auch einfach bei so einer Gala deine politische, das ist so, wie zu sagen, also wenn du jetzt sagen würdest, ja, ich spende 100.000 Euro, wenn ich dann die Porsche Arena ausverkaufe. Das gehört da einfach nicht hin.
Bro, so, der hat, ich sag dir eins, der saß zu Hause und hat das aufgeschrieben.
Das glaube ich auch.
Das, was er dort gesagt hat. Und dann saß er da an seinem Schreibtisch mit seiner Gänsefeder, okay, und seiner Papyrusrolle und hat dann so gekichert, so. Das ist so lustig.
Also ich bin mir sicher, dass seine Frau Charlotte, sie heißt Charlotte und sieht auch so aus, dass sie vorher gesagt hat, Fred, das ist ein Banger, den musst du raushauen, mach den, wirklich.
Das ist klar, Fred, das ist so lustig.
Das wirkt so lustig, das ist, dann, wirklich, das ist für die Leute, das ist greifbar, wenn du über deine Prozentpunkte redest, das ist dem Volk wirklich wichtig. Ja. Aber ich finde, wo wir eigentlich hin wollten, ich finde es trotzdem gemein, Leute bei so Spendengalen zu fragen, wie viel spenden sie denn? Also das finde ich schwierig, weil das bringt einen ja dann so, auf der einen Seite, besonders als Politiker, kannst du entweder nur geizig oder großkotzig wirken. Also entweder wirkst du so, als wenn du zwar Kohle hättest, aber gibst nicht genug davon her.
Nein.
Oder?
Es ist wieder, Basti, es ist wieder das Gleiche wie vorhin bei der Rezeption. Der Ton macht die Musik. Verstehst du? Und ich glaube, wenn man da sitzt und sagt, ich finde, einfach einen kurzen Satz, ey, das ist toll, was ihr hier macht, ein Herz für Kinder, wir spenden von der Familie Merz, keine Ahnung.
Ohne, nee, keine Summe sagen am besten.
Ja, ja doch, ich würde die Summe sagen, weißt du, wo, es hängt halt auch immer davon ab, ich gebe dir recht, es ist schon so ein Druckmittel auch, da hast du recht, muss ich dir recht geben, so in der Öffentlichkeit, wie viel soll ich jetzt geben? Aber ich, gut, auf der anderen Seite denke ich mir halt, ja gut, das Vermögen der Familie ist sehr hoch, weißt du, und wiederum denke ich mir, Alter, du bist jetzt dort. Der eine hat ja von der SPD, der hat ja 500 Euro gesagt. Weißt du?
Ja, also bei Politikern ist natürlich auch immer das Gefahr, die Gefahr des Wettrüstens dann so, weißt du? dass man sich überbieten will gegenseitig. Und das wirkt dann auch wieder. Also Friedrich Merz wollte ja auf jeden Fall großzügiger wirken als Markus Söder, der mit seinen 2000, aber man muss auch sagen, wenn Söder jetzt wirklich Multimillionär ist, also sagen wir mal, er hat nur 50 Millionen, okay? Nur, in Anführungszeichen. Also 270, die kolportiert werden, sind nicht richtig. Er hat 50 Millionen Privatvermögen. Dann finde ich bei einer Herz für Kinder-Gala im Fernsehen, wo man ja, die man ja auch unverhohlen als Werbung für sich selber nutzt, was für ein guter Mensch man ist.
Ja.
Weil deswegen sitzt der ja da. Irgendwie großkotzig 2K zu sagen, finde ich schon ein bisschen Larry, oder? Also wenn er wirklich so viel Geld hat, dann hätte ich auf jeden Fall gesagt, weiß ich nicht, was würdest du als angemessen finden, dass ein Markus Söder dann sagt, wenn er gefragt wird nach der Summe?
Bro.
Das Gemeine ist natürlich dadurch, dass Schmitz fragt, wie viel, muss man auch eine Summe sagen.
Ja.
Man kann also, ja keine Summe, man kann es ja nicht sagen, nö, die Summe sage ich nicht, dann wirkst du ja noch fotziger.
Ja, es hängt halt immer davon ab, warum mache ich das überhaupt? Mache ich das, weil ich Kindern helfen will? Oder mache ich das, um mich selber zu präsentieren?
Ja, komm,
weißt du,
die wenigsten, die dort im Scham, also das ist, tu Gutes und sprich darüber oder tu Gutes und sprich nicht darüber. Und dieses Spendengalen, die haben natürlich schon immer sehr stark die Anhaftung, dass da jemand auch zeigen möchte, wie großzügig er ist.
Ja, stimmt, ja. Ja.
Also sonst, du kannst auch so,
ja,
du kannst jetzt zur Bank gehen und kannst Geld auf das Spendenkonto von Herz für Kinder überweisen.
Ja.
Jetzt. Du brauchst dafür keine Fernsehsendung.
Deswegen ne? weiß ich auch nicht, also vielleicht wäre das auch vielleicht ein bisschen vorwurfsvoll denen gegenüber, weil ich weiß nicht, weil ich will sie als Menschen nicht schlecht machen oder sonst irgendwas, weil ich nehme jetzt wieder nur diese eine Situation im Fernsehen. Vielleicht haben die ja eine Initiative, die sie seit Jahren unterstützen. Vielleicht haben sie irgendwelche Projekte oder guck mal, gestern hat mir das ein Bekannter erzählt. Sein Vater hat, der wusste das nicht, 8 oder 9 Jahre lang 2 Flüchtlingskinder komplett denen ihre schulische Ausbildung gezahlt. Weißt du, hat die finanziell unterstützt. Und erst nach 8, 9 Jahren hat es seinem eigenen Sohn und seiner Frau gesagt. Und das kam irgendwie per Zufall raus. Und dann hat er gemeint so, hä, was? Aber es ging jetzt echt um eine hohe Summe auch so monatlich. Und der Vater ist jetzt kein Multimillionär. Ist ein normaler Arbeiter, aber der hat immer so Geld abgezwackt. Nee, kein gehobener Mittelstand. Nee, Mann, Bruder, ganz normaler Arbeiter. Aber der hat dann immer von seinem Geld, also ich glaube sogar 1/4 seines Lohns abgezwackt, um halt diese Kids da zu unterstützen. Und dann hat der gesagt so, ja, hat sein Sohn auch, warum hast du mir das nicht erzählt? Gestern hatte ich das Gespräch. Da ging mal, warum hast du uns das nie gesagt? Und der so, ich hab's ja nicht für euch gemacht. Ich hab's für Gott gemacht, hat er gesagt. Ich mach's ja nicht für
Gott.
Euch. Ja, also. Ja, also halt für seinen Glauben, weißt du, dass du, weil es halt eine sehr große, eine gute Tat ist, eine sehr große gute Tat, weißt du, Menschen zu helfen einfach. Und deswegen hat er gesagt, ich habe es ja nicht für euch gemacht, ich habe es für Gott gemacht, für meinen Glauben halt. Und nicht, weil ich vor euch gut dastehen wollte, weil ich dann jeden Monat damit flexen wollte oder, weißt du, solche Leute gibt's halt auch. Das fand ich auch krass so. 8, 9 Jahre, Digga. Weißt? Und kennst ja auch so, manche sind dann, legen jemanden 5 Euro, der an der Straße steht, in den Hut und filmen das und posten das.
Oh ja. Es gibt ja jetzt bei Facebook ganz viele so Videos, wie so eine Oma stolpert in der Bahn, aber so richtig schlecht, weißt du, so richtig fake. Und dann kommt einer und der hat einen Hocker dabei. Und dann steht, also Facebook ist wirklich das Sammelbecken der komplett Verblödeten, weißt du? Weil dann schreiben da so, wirklich so Erikas aus Hückeswagen drunter, was für ein guter Mensch! Und ich so, ihr glaubt wirklich, dass da zufällig eine Kamera stand, eine Oma gestolpert ist und jemand hatte einen Hocker dabei? Und dann läuft da noch so eine sämige Musik da drunter. Oder auch dieses Leuten irgendwas schenken und dann, was Reinhard zum Beispiel macht. Reinhard ist ein wirklich guter Mensch und ein guter Typ. Der packt im Winter immer Rucksäcke, preiswerte Rucksäcke, die er kauft, mit Materialien, die Obdachlose brauchen und verschenkt die auf der Straße an Obdachlose. Und das ist eine direkte Maßnahme, die Leuten direkt hilft. Da er filmt sich auch nicht dabei, er präsentiert sich auch nicht dabei, er macht es einfach, weil er es für richtig hält.
Also
so, finde ich, kann man helfen.
Ja, ich kenne ja hier aus der Ecke Stuttgart gibt es ja einen, das hatte ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, Serkan heißt der. Der hat eine Hilfsorganisation, die heißt STELP, also STELP. Und ey, der Typ, der ist crazy, Alter. Der ist wirklich crazy. Der hat eine Hilfsorganisation, aber wenn irgendwas ist, dann ist der dort. Also ist jetzt keiner, der das hier macht aus Prestige und dann hier rumläuft und irgendwas. Der lebt das wirklich. Beim Ukraine, also als die Ukraine-Kriege angefangen haben, also der Krieg angefangen hat, Digga, der ist dort reingefahren, weil ihm eine Mutter und seine Tochter und ihre Tochter hat ihm eine Nachricht geschrieben über Social Media und der hat die aus dem Kriegsgebiet, nicht an der Grenze dort zum Kriegsgebiet, der ist reingefahren. Die haben zu ihm gesagt, hey, du darfst hier, also wenn du hier jetzt weiterfährst, dann können wir für nichts mehr garantieren. Digga, der ist da mit eigenen Mitteln, also dann, die er dann hatte, ist er da reingefahren und hat die zwei rausgeholt. Also wirklich ein krasser Typ. Beim Erdbeben in der Türkei, 4 Stunden später, hat er mir geschrieben, hey, kennst du Leute von da und da? Und ich so, nee, meine Familie ist nicht betroffen. Der so, nein, ich bin gerade hier, aber ich komme nicht weiter. Kannst du mir Leute vielleicht checken, die du kennst, die andere Leute kennen, die mich hier dorthin bringen könnten, sodass wir Hilfsgüter dahin bringen können? Richtig krasser Typ, Digga. Und der macht hier, hat der eine Hilfsorganisation, da bin ich letztens aufgetreten. Da kam auch sehr viel Geld zusammen, da waren ganz, ganz viele bekannte Leute aus Stuttgart-Umgebung, viele Geschäftsleute, Unternehmer, Musiker. Und da ist echt viel Geld zusammengekommen. Und das, der Typ ist so für mich Magic. Ich sitze mit dem zusammen, Digga, der hat mir Geschichten erzählt, Basti. Ich bin erstarrt, aber auf der anderen Seite habe ich mich so ihm gegenüber geschämt, weil ich mir gedacht habe, Alter, irgendwie haben wir die gleichen Voraussetzungen im Leben. Er ist ein Mensch, ich bin Mensch. Er ist gesund, ich bin Gott sei Dank. Weißt, wir sind beide gesund. Wir sind unter gleichen Bedingungen aufgewachsen. Aber guck mal, welchen Weg er eingeschlagen hat und was er und sein Team jeden Tag versuchen umzusetzen und auch die ganzen Menschen, die es supporten. Und deswegen war ich einfach nur baff. Auch, wie sagt man, Basti, dass man so, sagt man Demut in dem Moment? Auch ihm Demut, und seiner Arbeit gegenüber. Aber deswegen habe ich auch gedacht, bei diesem Ein Herz für Kinder, ja, die Summe ist vielleicht, schreiben viele, geizig, meizig, Arschloch, Marschloch. Aber auf der anderen Seite haben die trotzdem Geld gespendet. Und deswegen ist diese Summe, wo du mich jetzt gefragt hast, jetzt komme ich nochmal auf die Antwort, ich weiß es nicht, Alter. Ich weiß es nicht, welche Summe angemessen wäre. Ich weiß es nicht. Auch wenn es nur 10 Cent sind, vielleicht 50 Cent oder sonst irgendwas. Ich glaube, der Wille zählt. Weißt du? Der Wille zählt in dem Moment. Man kann sagen, geizig, kann man ja auch dann auf der anderen Seite anderen Leuten vorwerfen. Weißt du, ein Elon Musk, kannst du ja auch sagen, Digga, der ist Multi-Motherfucker-Milliardär. Warum gibst du nicht? Weißt du? Oder, ich meine, wir gehören ja auch zu den Besserverdienern. Warum gibst du nicht? Wie viel gibst du denn? Stell dir mal vor, man würde uns jetzt zur Rechenschaft ziehen und sagen, ey, was verdienst denn du, Alter? Was gibst du denn jetzt von deinem Geld ab? Weißt? Also, es ist nicht einfach, in so einer Situation zu sein. Im Islam ist es zum Beispiel so, dass du jedes Jahr 1/40 von dem, was du besitzt, also was wirklich übrig bleibt von deinem Hab und Gut, musst du an Arme spenden. Oder Bedürftige. Jedes Jahr.
Ist das so?
Zakat heißt es, ja.
Ist eine Vorschrift? Oder?
Die 5 Säulen des Islam. Einmal ist die Bekennung halt, dass du halt an Allah glaubst und den Propheten Mohammed. Dass du betest, fastest, nach Mekka gehst und Zakat, dass du Armen und Bedürftigen hilfst. Das gehört zu den 5 Säulen des Islam. Und das ist 1/40 von deinem Hab und Gut. Solltest du, wenn du natürlich keine Möglichkeit hast, kein Cash hast, dann natürlich nicht, weißt du? Und wenn du verschuldet bist oder sonst irgendwas, aber solltest du schon machen. Und ist ja auch im Christentum ist ja das Gleiche, im Juden, weißt du, es wird ja eigentlich, oder auch wenn man Atheist ist, ist ja egal, man predigt das immer, helft den Armen, helft den Bedürftigen. Also,
ja, und deswegen habe ich ein ziemlich großes Problem mit der katholischen Kirche, verstehst du? Also ich, Notre Dame ist am Wochenende wieder eröffnet worden, nach 5 Jahren, nachdem es abgebrannt ist, ein riesiger Prachtbau geworden. In 5 Jahren haben sie das Ding wieder zusammengezimmert, mit Millionen und Millionen auf Kohle. Aber dann find mal raus, wie viel, kannst du ja mal für die nächste Folge googeln, wie viel katholische Kindergärten zum Beispiel, also Kindergärten, die der katholischen Kirche angehören, von der katholischen Kirche unterstützt werden. Katholische Krankenhäuser etc. Du wirst überrascht sein. Es ist nicht so viel, wie du jetzt denkst. Und ich bin kein großer Freund von Religion und Vermittlung von,
ja,
von
ich weiß.
Finanzen.
Ja.
Dementsprechend, ich bin da immer raus, wenn mir Leute mit Religion kommen, an die glaube ich nun mal nicht. Gott
nicht,
und so ist was anderes, ja. Aber trotzdem finde ich es gut, wenn Menschen Gutes tun. Deswegen werden wir jetzt wieder rausgehen und Gutes tun, Ötze. Mit unserer Liebe, wir werden sie auf die Straße schütten. Und das klang jetzt ein bisschen eklig, als wenn ich jetzt
halt's
den Eimer...
Halt's Maul an, Alter, wie du versuchst, dich jetzt nochmal reinzuwaschen. Deswegen
ich wasche meine
jetzt
Hände
auf.
Rein.
Ich lispel so viel, dass das mein Speichel die Straßen säubert und wir nun unseren Gang fortsetzen können in eine Welt, die wieder gut ist. Bratwurst und Baklava für immer.
Hast du aber ganz gut gemacht. Gefällt mir als Abschlusswort eigentlich ganz gut. Das war die neue Folge Bratwurst und Baklava. Bleib sauber, meine Lieben. Glaub nicht an die bösen Versprechungen falscher Propheten. Und wenn du
als euch Schmidt mal fragt, guck mal, wie jetzt wieder für seinen Atheismus hier Werbung macht.
Wenn Ralf Schmitz euch mal fragt, wie viel Geld ihr spendet, sagt ihr einfach alles. So sieht's aus. Bis bald. Tschüss.